betet. Dieser, der heutige Sonntag im Kirchenjahr, der erinnert uns daran, dass wir jederzeit und mit allem, was uns beschäftigt, all unseren Anliegen vor unseren Gott kommen können und zu ihm beten können, es vor ihn bringen können. Aber wofür genau und für wen beten wir dann eigentlich? Ich finde, es ist immer ziemlich leicht, sich nur um seine eigenen Anliegen, vielleicht die von Freunden und Verwandten, von Familie, den Leuten, die uns nahestehen, zu drehen. Und für diese Sachen zu beten, ist ja auch echt wichtig und richtig. Aber in dem einen Lied eben war eine Zeile dabei, die sehr zum Thema der Predigt passt, die Welt mit seinen Augen sehen. Und dazu lädt uns der Predigttext, über den ich heute predigen möchte, aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 7 ein. Dort ruft Paulus die Gemeinde auf, ihren Blick zu weiten, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern gerade im Gebet auch auf die Menschen um uns herum zu schauen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Paulus schreibt den ersten Timotheusbrief an seinen Mitarbeiter und Zögling Timotheus, den er in Ephesus zurückgelassen hat, um sich dort um die noch immer junge Gemeinde zu kümmern und das Gemeindeleben dort in Ordnung zu bringen und sie beim Wachstum zu unterstützen. Ephesus, das war eine antike Weltstadt an der Westküste der heutigen Türkei. Sie lag an der Schnittstelle zwischen orientalischer und griechischer Kultur und sie war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Also ein blühendes Handelszentrum mit Menschen verschiedenster Art. Es gab auch viele Juden in der Stadt, unter denen die christliche Verkündigung von Paulus teilweise großen Anklang fand, aber es auch Widerstand gab. Aber genauso gab es auch verschiedene andere Strömungen, die dem christlichen Glauben entgegenstanden. Der Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder, stand in dieser Stadt und war der ganze Stolz der Stadt. Zudem galt Ephesus in der antiken Welt im Römischen Reich als eines der Zentren okkulter Zauberei. In der Apostelgeschichte lesen wir an einer Stelle, wie die neu bekehrten Christen ihre alten Zauberpapyri verbrennen, die ein Vermögen wert gewesen sind. Paulus hatte Ephesus auf seiner zweiten Missionsreise kurz besucht und war dann während seiner dritten Missionsreise für 2,5 Jahre dort, hat gepredigt und Missionsarbeit betrieben. Jetzt ist sein Schüler Timotheus dort und soll die Gemeinde weiter anleiten, weiter fördern und ihnen helfen, ihren Glauben in dieser Weltstadt zu leben und ihnen auch damit helfen, wie sie ihn gerade in diesem Umfeld leben und in Beziehung zu diesem Umfeld. Eines der ersten Anliegen, die Paulus in diesem Brief für die Gemeinde in Ephesus formuliert, betrifft das Gebet der Gemeinde. Paulus beschreibt das Gebet der Gemeinde zunächst mit vier verschiedenen Begriffen, die sich nicht alle ganz scharf voneinander trennen lassen, aber die das Gebet in seinem ganzen Facettenreichtum, seiner ganzen Bandbreite beschreiben. Wir kommen mit unseren Bitten als Bedürftige zu Gott. Wir verehren und verherrlichen ihn mit unseren Gebeten. Wir bringen mit Zuversicht und Vertrauen unsere Anliegen vor ihn, für uns selbst und für andere Menschen. Und wir bringen unsere Dankbarkeit zum Ausdruck, dafür, was er für uns getan hat, wie er Gebete erhört. Aber vor allem geht es Paulus in diesen Versen darum, dass sich die Christen in der Gemeinde nicht nur auf sich selbst und ihre eigenen Anliegen fokussieren, sondern sie sollen einen weiteren Blick und ein weiteres Herz haben, gerade auch für die Menschen außerhalb ihrer Gemeinde, außerhalb ihrer sozialen Zirkel. Sie sollen im Gebet für alle Menschen vor Gott eintreten. Die Menschen mit allen ihren Anliegen, Nöten und Sorgen sollen ihnen am Herzen liegen. Paulus hat hier eine Gemeinde im Sinn, die sich nicht aus der Welt zurückzieht, sondern die sich in Liebe der Welt zuwendet und die in der ganzen Bandbreite dessen, was Gebet ausmacht, vor Gott für die Menschen um sie herum eintritt. Diese Art von liebevoller Zuwendung, die sehen wir ganz besonders in Jesus selbst verwirklicht. Sein Umgang mit den Menschen in den Evangelien ist immer von dieser liebevollen Zuwendung geprägt. Ihm lagen die Nöte der Menschen am Herzen. Er heilte ihre Kranken, versorgte sie mit Essen. Und das nicht nur für die, die ihm treu nachfolgten, sondern für alle Menschen, die zu ihm kamen. Diese Liebe Jesu zu allen Menschen soll uns Vorbild sein, wenn wir beten, dass wir unseren Fokus nicht auf uns selbst beschränken, sondern auch die anderen Menschen um uns herum in den Blick nehmen. Ja, immer mehr lernen, auch sie in den Blick zu nehmen und dass sie uns immer mehr am Herzen liegen. Und nachdem Paulus aufgefordert hat, für alle Menschen zu beten, hebt er nochmal eine bestimmte Gruppe besonders heraus. Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Wir sollen gerade auch für die Menschen beten, die in unserer Welt, in unserem Land, unserer Stadt Macht und Einfluss haben. Regierungen, Unternehmenschefs, Gewerkschaftsführer, verschiedenste Menschen, die in Verantwortung stehen. Denn einerseits gilt natürlich auch für sie diese liebevolle Zuwendung, die Jesus uns vorgelebt hat. Aber sie brauchen auch ganz besonders Weisheit für das Ausüben ihrer verantwortungsvollen Position. Und insbesondere nimmt Paulus diesen Menschen besonders im Blick, weil sie durch ihre Entscheidung großen Einfluss haben auf das Wohlergehen vieler Menschen und auch auf die Situation der Gemeinde. Wir sollen beten für sie, dass sie ihren Einfluss für Gutes nutzen, dass sie Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit fördern, nicht zuletzt für die Gemeinde selbst, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, schreibt Paulus. Was meint er damit? Ein ruhiges und stilles Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Man könnte vielleicht denken, Paulus spricht hier von einer Art bürgerlich-idyllischem Leben in zurückgezogener Frömmigkeit, wo sich die Christen in aller Stille von der Welt zurückziehen und einigeln. Aber das ist nicht, was er hier im Sinn hat, wie in den Versen 3 und 4 ganz deutlich wird. Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier drückt Paulus das eigentliche Kernanliegen dieses ganzen Textes aus. Es ist missionarisch. Menschen sollen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Ein Beitrag dazu soll das Leben der Gemeinde selbst sein. In Gottesfurcht und Ehrbarkeit sollen wir als Christen leben. Damit ist einerseits die Lebensführung gemeint, die dem Glauben und der Nachfolge Jesu entspricht, die unseren Glauben und Jesu Wirken in uns praktisch sichtbar macht. Und andererseits auch eine Lebensführung, die in den Augen der Menschen ehrbar und anständig ist. Beides wird von Paulus in diesem Brief immer wieder hervorgehoben. Und es ist entscheidend, wenn unser Leben Zeugnis für Jesus sein soll. Wir alle kennen Beispiele, wie durch schweres Fehlverhalten von Christen, Skandale in Kirchen und Gemeinden, der Glaube und die Kirchen in Verruf geraten können. Die oft thematisierten Missbrauchsskandale sind nur das bekannteste Beispiel dafür. Stattdessen soll unser Leben als Christen ja vorbildlich sein und mit Jesu Liebe und Güte widerspiegeln, damit andere daran sehen, wer Jesus ist und wie er ist. Und wenn Paulus in diesem Text von einem ruhigen und stillen Leben schreibt, dann meint er damit nicht diese stille Eingeigeltheit, nichts zu sagen und nur still vor sich hin zu leben, sondern er meint vor allem, dass die Christen ungestört von äußerem Druck, von Bedrohungen und Anfeindungen ihren Glauben leben und bezeugen können. Das lässt sich am besten durch Paulus eigene Erlebnisse in Ephesus verdeutlichen. Er hat dort in Ephesus eine sehr erfolgreiche Missionarsarbeit betrieben. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, haben sich von ihren alten Glauben, zum Beispiel an die Göttin Artemis, abgewandt. Dadurch hatten die Silberschmiede in der Stadt, die von dem Geschäft mit dem Tempel gelebt haben, hatten sie plötzlich Angst um ihre Existenz, fühlten sich bedroht und haben einen großen Aufruhr in der Stadt hervorgerufen. Die Gemeinde und das missionarische Wirken von Paulus und seinen Mitarbeitern bedroht hat. Es waren schließlich die Stadtverwalter, die diese ganze Situation wieder zur Ruhe gebracht haben, was auch die Gemeinde und den missionarischen Dienst geschützt hat und die Möglichkeit zur weiteren Mission, weiteren Predigen erhalten hat. Ich glaube, das ist es, was Paulus hier im Sinn hat, wenn er mit von Ruhe und Stille oder in Frieden spricht, der es Christen ermöglicht, ungestört Zeugnis zu geben. Von Gott, unserem Retter, in Wort und in Tat. Ja, wir sollen für unsere Mitmenschen und auch für die Regierenden beten, um ihrer selbst willen, aber auch damit wir ungestört unser Christsein leben können, in Freiheit. Nicht nur für uns selbst, sondern als gelebtes Zeugnis für andere, damit wir das Evangelium weitersagen können. Dass diese Erlösungsbotschaft des Evangeliums allen Menschen gilt, das betont Paulus noch einmal ganz besonders in den Versen 5 und 6. Einer nämlich ist Gott, einer auch ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Die Betonung von einem Gott und einem Mittler, die klingt zunächst sehr exklusiv. Man könnte es vielleicht so auffassen, nur unser Gott ist der Richtige. Wir haben den wahren Gott auf unserer Seite und ihr nicht. Aber Paulus argumentiert hier eigentlich genau andersrum. Weil es nur einen Gott gibt, weil es nur einen Mittler gibt, der Gott und Menschen versöhnt, deshalb ist er der Gott und Retter für alle. Gott der Vater ist nicht nur der Gott des jüdischen Volkes, der Gott zu dieser Zeit noch sehr kleinen christlichen Gemeinde. Und alle anderen Völker, Ethnien und sonstige Gruppen müssten sich irgendwie ihren eigenen Gott und Retter suchen. Nein, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der eine Gott für alle Menschen. Und sein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden, um sich am Kreuz für alle Menschen als Lösegeld hinzugeben. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, in keinem anderen ist das Heil, denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Jesus ist und will der Retter aller Menschen sein. Wie verändert das unsere Perspektive auf unsere Mitmenschen? Gerade auch auf die, die uns vielleicht nicht nahestehen, mit denen wir Konflikte haben, die Böses tun, in unserem persönlichen Leben oder auf der großen politischen, auf der weltpolitischen Bühne. Jesus hat sich als Lösegeld hingegeben, damit auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit auch sie gerettet werden. Wenn wir das ernst nehmen, dann können wir Jesus nicht so für uns beanspruchen, als der Gott, der auf unserer Seite steht und gegen die anderen, sondern wir müssen, wie Paulus uns auffordert, die Perspektive wechseln, Gottes Perspektive einnehmen, die Welt mit seinen Augen sehen und im Gebet für unsere Mitmenschen diese Perspektive von Jesu Retterliebe, von Gottes Heilswillen für alle Menschen einnehmen und sie in diesem Blickwinkel ansehen. Und in dieser Weise für unsere Mitmenschen beten, weil Christus sie liebt und auch für sie gestorben ist. In der kommenden Woche ist das Himmelfahrtsfest, wo wir daran erinnern, wie Jesus zum Vater in den Himmel aufgefahren ist, aber wo Jesus auch vorher seinen Jüngern noch einen Auftrag gegeben hat, eine Mission, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen und sie zu Jüngern zu machen. In Matthäus 28 spricht Jesus zu den Jüngern: Geht nun hin, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Paulus hat, nachdem er sich bekehrt hat, sein ganzes Leben dieser Mission gewidmet, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen, ja gerade zu den nichtjüdischen Völkern, in der ganzen Welt lebten. Deswegen liegt ihm das auch hier in diesem Text so am Herzen. Erst als Verkündiger, als Apostel und als Lehrer der Heiden eingesetzt, damit sie die Wahrheit erkennen und glauben. Und er fordert die Epheser auf, ja und auch uns, dass wir an dieser Mission teilhaben. Und ja, an Gottes Mission zur Welt, an Gottes Mission zu den Menschen, ihnen das Evangelium nahezubringen. Und damit können wir zuallererst anfangen im Gebet, indem wir für unsere Mitmenschen beten. Sie mit dieser Retterliebe, die Jesus für sie hat, ansehen und immer mehr lernen, dass sie uns am Herzen liegen, dass ihr Wohlergehen und auch ihr Heil. Das ist was Paulus uns hier in diesem Text mitgibt, dass wir beten für alle Menschen. Und auch für den Frieden beten, der gerade auch oftmals in der Hand von Regierenden liegt, damit wir Zeugnis sein können für die Menschen um uns herum und sie zu Jesus finden. Ja, lasst uns auf diese Weise immer wieder unsere Mitmenschen in den Blick nehmen und Teil von Gottes Mission sein zu allen Menschen. Amen.